NDR1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Wir sind heute im Wildtier- und Artenschutzzentrum in Kleinoffensee-Spariershoop. Hier werden Wildtiere oder Tiere, die ausgesetzt werden, wieder aufgepäppelt. Von Katharina Erdmann, ihrem Ehemann, Ehrenamtlichen und auch Wuftis. Wir sprechen heute darüber, was die Arbeit im Wildtier- und Artenschutzzentrum eigentlich alles so mit sich bringt, wie und ob überhaupt manche Tiere zu Hause gehalten werden sollten und was jeder Einzelne für den Tier- und Artenschutz tut. Kann. Unsere Gästin heute ist Katharina Erdmann und ich bin Doreen Pelz. Moin.
Moin.
Hier zwitschert irgendwie die ganze Zeit immer alles. Es läuft ein Pfau rum. Also man kommt hier gleich in so eine ganz andere Welt irgendwie. Aber schön, finde ich.
Ja, das ist auch schön hier zu sein und das hören wir immer wieder und es ist auch immer wieder schön zu hören, dass die Menschen das so wahrnehmen, die Außenstehenden, die vielleicht auch das erste Mal hier sind. Bei einem Pfau muss man natürlich dazu sagen, das ist kein einheimisches Wildtier. Da kriegen wir dann auch oft die Rückmeldung, ich denke, ihr seid ein Krankenhaus für wilde Tiere, warum habt ihr jetzt einen Pfau? Wenn man einmal so eine Einrichtung eröffnet hat, dann landen hier auch andere Tiere, die nicht zu den wildlebenden Tieren, jetzt klingelt das Telefon, gehören. Aber der ist sozusagen unser Aushängeschild. Viele Spaziergänger lieben es auch, ihn zu beobachten. Ist ja auch wirklich ein Hübscher, jetzt in seinem wunderschönen Kleid.
Genau. Ja. Müssen Sie ran?
Ja, mach ich mal. Jetzt war ich, glaube ich, zu spät. Ja, der ruft aber wieder an, der Mensch. Wir haben hier einen Anrufbeantworter, der dann ganz klar sagt, wir sind gerade mit der Tierpflege oder mit was anderem Wichtigen beschäftigt. Bitte nochmal versuchen. Mhm.
Wie oft am Tag klingelt das Telefon denn?
Das kommt auf die Saison an. Also in der Nebensaison, also in den Wintermonaten, ist es deutlich ruhiger. Jetzt geht ja die Jungtierzeit los, von daher kommen die ersten Anrufe wegen, meine Katze hat einen Feldhasen gebracht oder der Igel ist aufgewacht, was soll ich tun? Und naja, also in den Hochzeiten, Mai, Juni, haben wir sozusagen die Spitze der Hochsaison und da ist wirklich so, dass das Telefon, na, durchgängig kann man jetzt nicht sagen, es gibt auch mal Pausen, aber manchmal ist es so, man hat gerade aufgelegt und es klingelt wieder und dann hat man wieder aufgelegt und dann klingelt es wieder. Mhm. Also tatsächlich hält uns das ganz gut auf Trab. Das ist aber das Schöne, dass mittlerweile eigentlich der eigentliche Schwerpunkt unserer Arbeit gar nicht mehr auf der Versorgung der Tiere liegt. Ja, natürlich auch. Mhm. Die Tiere, die hierher gefunden haben, die werden fachkundig versorgt. Aber einen viel größeren Stellenwert und eine Bedeutung hat die Beratung der Leute. Mhm. Deswegen sind wir ja froh, wenn es klingelt, auch wenn es manchmal nervt.
Ja,
aber wir wollen aufklären, um zu vermeiden, dass Tiere hierher gebracht werden, die gar keine Hilfe brauchen. Und leider gibt es noch so viel falsches Wissen und das ist gar kein Vorwurf. Auch ich habe lange Zeit noch gedacht, Wildtiere werden verstoßen, wenn man sie einmal angefasst hat oder was weiß ich was alles. Und da wollen wir ja aufklären. Mhm. Und von da ist es gut, wenn die Leute uns anrufen.
Mhm. Ich habe mich vorhin, als ich hierher gekommen bin, daran erinnert, ich bin, glaube ich, das letzte Mal vor locker 4 Jahren hier gewesen und haben wir über Waschbären zum Beispiel damals gesprochen und da kann ich mich noch erinnern, dass sie gesagt haben, so ja, also hier steht jeden Tag gefühlt jemand mit einem Igel, mit einem Hasen, mit einem irgendwas direkt vor der Tür, obwohl sich das eigentlich irgendwie über ein Telefonat relativ schnell zum Teil so beratschlagen ließe sozusagen.
Ja, das passiert immer noch, dass die Leute einfach vor der Tür stehen. Man muss natürlich sich auch immer in die Menschen reinversetzen oder zumindest versuchen. Gelingt mir nicht immer, mag ich gestehen. Gerade wenn man so jedes Mal dasselbe erlebt, dann lebt man natürlich auch in seiner eigenen Welt. Aber die Menschen erleben ja dann oftmals ihren ersten Wildtiernotfall, sind aufgeregt, erreichen uns vielleicht nicht und sind der Meinung, sie müssen jetzt aber sofort her und fahren los. Ne? Oder auch in den Abendstunden, es hat sich rumgesprochen, dass ich mit meiner Familie hier auch lebe. Das kriegen wir, glaube ich, auch nicht mehr irgendwie aus den Köpfen. Und von da kommen die Leute auch manchmal spät abends, weil sie wissen, ja, es ist hier jemand. Nur manchmal ist hier doch keiner. Ich bin auch mal im Urlaub.
Ja, oder man unternimmt mal was Schönes, um mal den Kopf ein bisschen frei zu kriegen.
Ja, so. Und das ist sehr wichtig, dass man sich die Zeit auch nimmt.
Mhm. Sie haben mir gestern noch eine Nachricht geschrieben, dass ich heute ein bisschen später kommen soll, weil es ist noch ein Notfall reingekommen. Ich bin natürlich wahnsinnig neugierig, was war oder ist der Notfall?
Ja, es ist tatsächlich nicht nur ein Notfall, sondern es ist auch noch wirklich ein besonderes Tier. Wobei man sich immer fragen muss, wieso macht man da eigentlich Unterschiede? Aber tatsächlich, emotional macht man das immer noch. Es ist ein Seeadler.
Oha.
Genau. Ich habe mir selber dann gefragt, warum ist das jetzt mehr, als wenn es ein Mäusebussard wäre? Tatsächlich ist es natürlich nicht mehr. Mhm. Aber wir haben hier mit einer streng geschützten Art zu tun, die zwar mittlerweile mehr oder weniger wieder eine stabile Population hier in Schleswig-Holstein hat aufbauen können. Aber trotz allem ist natürlich bei diesen Tierarten nochmal die Aufregung größer und natürlich auch die Bereitschaft, schnell zu handeln und was zu tun, größer. Jetzt ist der gestern zum Feierabend gekommen. Natürlich machen wir ja auch Überstunden, aber gestern ging das nur begrenzt. Mhm. Weil wir gestern noch eine wichtige Informationsveranstaltung im Rathaus hier in Emshorn hatten. Und von daher, Tierarzt war eh nicht mehr da.
Ja.
Und von daher hat dann aber unsere Tierpflegerin gleich unsere behandelnden Tierärztin angerufen. Die hat gesagt, sie kommt heute früher. Wir können morgen früh als erstes kommen.
Mhm.
Und von daher war ich dann heute als diejenige, die hier wohnt und als erstes vor Ort ist, dann auch, nachdem meine Kinder dann zur Schule auf sind, auch gleich zum Tierarzt geflitzt. Er ist jetzt geröntgt worden. Zum Glück ist die Erstuntersuchung, soweit man das jetzt sehen kann, nicht so, dass es zum Beispiel Trümmerbrüche sind, was oft der Fall ist. Mhm. Seeadler werden ja leider oft Opfer von Windkraftanlagen. Mhm. Es ist irgendwas mit dem Bein. Sie stimmt sich jetzt mit zwei Fachtierärztinnen ab, sodass sich im Laufe des Tages heute klärt, wie geht's weiter mit dem Tier.
Mhm.
Genau.
Und wie ist der Seeadler bei Ihnen gemeldet worden? Also jemand hat ihn gefunden oder?
Wir arbeiten ja in einem großen Netzwerk zusammen, Schleswig-Holstein, beziehungsweise bundes- und auch europaweit. Und wir haben ja auch verschiedene kleine Pflegestellen ganz in Schleswig-Holstein, die uns dann kontaktieren und die zum Glück ihre Grenzen kennen. Und so kam der Notruf aus der Ecke Eckernförde. Da gibt es ja auch einen stabilen Seeadlerbestand. Genau, ich kann Ihnen jetzt gar nicht die genauen Hintergründe sagen. Die muss man manchmal auch erst richtig rausarbeiten. Mhm. Aber er hing halt irgendwo fest. Und von daher. Aber er ist gut drauf. Also er zeigt ansonsten alle Reflexe, die ein Seeadler zeigen sollte. Von daher muss man auch wissen, wie man so ein Tier handelt. Ne?
Ja,
um sich zu schützen, aber auch natürlich ganz wichtig, um das Tier nicht unnötig zu stressen.
Ja.
Wenn ich nicht weiß, wie ich so ein Tier anfassen kann, soll, ist es nicht nur ein Problem für mich, sondern es ist auch unnötiger Stress.
Ja, wahrscheinlich geht es halt nicht wie mit einem Huhn, wo man von links und rechts einfach
allein
sozusagen
die Hände,
an den Flügeln,
man sagt da die Hände bei den Füßen sozusagen und der Schnabel, da langt auch kein Pulli, ne? Da muss man schon anderes Material haben. Ja, aber er war sehr kooperativ bisher.
Ja, das ist doch super. Ist es dann so, dass Sie den Tieren dann gleich einen Namen geben oder ist das nur bei denen, die dann eine Weile sozusagen bei Ihnen bleiben? Wie läuft das?
Namen geben ist ja immer so, das machen wir Menschen und weil wir eine Bindung aufbauen wollen, das wollen wir hier ja nicht unbedingt. Also natürlich, man baut früher oder später immer eine Bindung zu jedem Tier auf, je nachdem, wie lange es da ist. Dem Tier geben wir auf alle Fälle jetzt noch keinen Namen, weil natürlich noch gar nicht klar ist, muss das Tier im Zweifel vielleicht sogar eingeschläfert werden.
Mm.
Und dann muss man sich auch selbst ein bisschen schützen, sage ich ganz offen. Natürlich ist das eine Arbeit, die uns oftmals ganz schön an die Substanz geht und von daher vergeben wir in der Regel keine Namen mehr. Es sei denn, es sind Pfleglinge, die länger bleiben oder sogar dauerhaft bleiben. Dann ergibt sich früher, später von selbst ein Name.
Mm.
Also der Name kommt dann von selbst.
Da
fragen Sie mich nicht nach dem Namen des Vs, der hat keinen Namen. Der heißt einfach Mr. Pfau.
Mr. Pfau. Ja, das ist doch auch irgendwie, ist doch auch irgendwie ein Name. Hier bei uns in dem Raum, in dem wir sitzen, ist auch ein großes Terrarium und da drin ist Fussel, eine relativ große
Würgeschlange,
eine Teppichpython.
Genau.
Und für die suchen sie eigentlich ein Zuhause, weil wenn manche Tiere dann halt hier länger sind und nicht hier in die Wildnis gehören, also Pythons sind ja nicht unbedingt heimisch in Schleswig-Holstein, dann versucht man die auch irgendwie zu vermitteln. Wie gut gelingt das denn?
Das ist wirklich schwierig. Also die Tiere kommen ja in der Regel durch, weil sie als Fundtier aufgefunden wurden. Also in der Regel sind das dann leider ausgesetzte Tiere, aber rein rechtlich sind das Fundtiere. Oder als behördlich sichergestellte Tiere.
Mhm.
Wir hatten das jetzt erst vor kurzem, dass wir wieder von einem Ordnungsamt gebeten wurden, bei einer Sicherstellung zu unterstützen. In dem Fall, dass wir die Tiere dann hier aufnehmen. Dazu gehören auch immer mehr Reptilien. Und dieser Teppichpython lebt ja gemeinsam mit drei anderen in diesem großen Terrarium, das wir übrigens damals über die Bingo-Projektförderung überhaupt erst anschaffen konnten, weil das Ding hat 7.500 Euro gekostet.
Das muss ja auch beheizt werden, bestimmte Lampen wahrscheinlich oder Heizungssysteme.
UV-Licht, Wärme, da eine gewisse Feuchtigkeit muss da drin sein, je nach Art. Also das ist schon, ich sag immer, es ist unser Porsche, sieht ja auch schick aus.
Ja,
ne?
Muss man
soll
sagen.
Ja aber auch schick aussehen, wir wollen ja auch irgendwie nicht irgendwie hier mit sonst was arbeiten. Aber geschluckt habe ich schon, als ich das Angebot gesehen habe. Von da war es gut, dass es diese Projektförderung gab, weil sonst hätten wir uns das gar nicht leisten können. Von den laufenden Kosten mal ganz abgesehen, für die es keine Projektförderung gibt. Aber gut.
Ich will es mal kurz noch beschreiben. Es ist so wie ein doppelter IKEA-Pax-Schrank, damit man so von der Größe und Höhe
eine
her.
Eine große Vitrine.
Genau, und vorne halt eine große Scheibe. Weil manchmal, wenn man Terrarium hört, dann denkt man so, ja, so groß wie ein Tisch vielleicht. Und das ist im schlimmsten Fall ja auch das, was die Leute dann vielleicht zu Hause machen. Und dann irgendwann merken, so passt das für mich nicht. Fussel ist aber nicht irgendwo ausgesetzt worden, sondern hing bei euch am Tor.
Genau, das ist ja definitiv ausgesetzt. Trotz allem ist es dann für uns rein rechtlich ein Fund hier. Aber wie gesagt, wir haben die drei Schlangen da jetzt seit 5 Jahren. Und jetzt haben wir tatsächlich über die Medien nochmal die Werbetrommel gerührt. Und tatsächlich sind jetzt die ersten Anfragen gekommen. Cool. Interessant, dass das plötzlich dann geklappt hat. Aber es ist ja toll, mal sehen, ob es passt. Ne? Man muss leider dazu sagen, man kann es nicht über einen Kamm hängen. Und ich weiß, ich werde jetzt wahrscheinlich gesteinigt von denen, die es richtig und gut machen. Von da bitte ich um Nachsicht. Aber man muss einfach mal ehrlich sagen, ein Großteil nach unserer Erfahrung, ein Großteil dieser Reptilien wird von Menschen gehalten, die nicht die Möglichkeiten mitbringen, diese Tiere artgerecht zu halten. Die haben ein Interesse, diese Tiere zu halten. Ich frage mich immer, warum hält man sich überhaupt Tiere? Weil ich mir ein Tier halten will oder weil ich einem Tier ein gutes Zuhause geben möchte? Man muss wissen, ein Terrarium ist mindestens so groß sein, dass ich eine Schlange auch mal komplett ausstrecken kann. Ich wage mal die These, dass das selten der Fall ist. Es gibt ganz tolle Privathaltung, will ich gar nicht in Frage stellen, aber der Großteil, den wir mitbekommen, entspricht nicht ansatzweise den Bedürfnissen, die diese Tiere haben. Von daher, ja, also auch das ist eigentlich nur eine Notlösung. Da können die Tiere sich zwar breit machen und die können ja auch wirklich hoch und runter. Aber wenn man sich mal überlegt, wie so eine Schlange in freier Wildbahn eigentlich leben würde, ist das wirklich Gefangenschaft. Das ist nicht eine gute, und das ist eine akzeptable Unterbringung, weil was wäre die Alternative? Aber ganz ehrlich, ich lehne eigentlich mittlerweile Reptilienhaltung in Privathand ab. Weil wir können den Tieren gar nicht gerecht werden. Das ist einfach, ist so. Basta.
Vor allen Dingen, weil sie ja, also die sind diese Breitengrade hier nicht gewohnt. Wie gesagt, das ist einfach das, wo sie in freier Wildbahn leben, ist halt ja auch riesig. Ne? Also ich stelle mir halt so eine Python im Urwald vor mit Bäumen, wo man hoch und runter kann und das auf tausende Quadratmeter. Und das sind jetzt, ja.
Ja, und auch von der Lebensweise. Ich meine, es ist letztendlich ein Raubtier. Ja. Das kann die hier auch nicht ausleben. Ne? Das ist, und ich glaube
Sie
schon,
können
dass
ja
das
da auch nicht lebende Mäuse einfach reinschmeißen.
Nee. Ja. Und das macht natürlich, behaupte ich mal, auch langfristig was mit einem Tier. Ne? Man kann sagen, das Tier ist gesund rein physisch, also von der Physiologie her. Und natürlich hat jedes Tier auch seinen unterschiedlichen Charakter. Und Fussel zum Beispiel ist, soweit wir das beurteilen können, ein sehr freundliches Wesen. Wir nutzen sie ja tatsächlich auch für unsere naturpädagogischen Angebote, weil man sie gut handeln kann. Dann können Kinder mal erleben, wie sich so eine Schlange anfühlt. Das würden wir nicht mit einem Tier machen, wo wir das Gefühl haben, die ist gestresst, die ist genervt, die ist schlecht gelaunt. Aber auch Fussel, so gut sie drauf ist, würde, glaube ich, lieber irgendwie das tun, was eine Fussel eigentlich von Natur aus mal geschaffen wurde. Von daher ist und bleibt es traurig.
Ist so eine Würgeschlange denn das Exotischste, was hier jemals...
Nee, da kann ich ins Wort fallen, nein.
Was ist so die Top 3 an exotischen Tieren, die hier bei Ihnen, also wo Sie auch selber so gesagt haben, so wo kommt das Tier her, warum und wie und überhaupt?
Ja, also für mich persönlich, ich bin ja jetzt hier seit 12 Jahren haben wir ja die Einrichtung hier. Für mich war es tatsächlich das Känguru. Also wir haben schon dreimal Bennett-Kängurus bekommen. Das ist eine kleine Känguruart, die man auch hier in Europa maßgeblich in Zoos hält, weil die winterhart sind. Also die können ganzjährig draußen gehalten werden. Die brauchen auch nur bedingt einen Stall. Also nicht zu verwechseln mit dem großen Känguru, was man so im Comic kennt oder immer gleich
groß ist,
wo man immer gleich die Boxhandschuhe sieht, diese Bilder, die man dann immer gleich im Kopf hat. Das ist wirklich eine kleine Känguruart. Und wird, wie gesagt, in vielen Zoos hierzulande gehalten, darf aber auch als Privathalter gehalten werden. Und zwar, wenn man die nötige Größe hat. Im Säugetiergutachten, ich weiß jetzt nicht, vielleicht hat sich das geändert, aber im Grunde genommen lang 250 Quadratmeter, um so ein Tier zu halten. Mhm. Ja, und wenn ich das einhalten kann, dann muss ich noch nicht mal eine Sachkunde nach.
Also draußen, wir reden von draußen, ja. Okay.
Ja gut, aber 250 Quadratmeter hat man irgendwie, haben viele als Garten.
Ja.
Und gut, wenn es zwei sind, muss es natürlich entsprechend ein bisschen größer sein. Aber ganz ehrlich, warum hält man sich ein Känguru? Ja, und auch da sind die Tiere aus unterschiedlichen Gründen zu uns gekommen. Einmal war es eine behördliche Sicherstellung, einmal sind die Tiere ausgebüxt und der Halter konnte nicht mehr ermittelt werden, wo wir wieder bei dem Thema sind, warum müssen nicht alle Tiere, die in Menschenobhut sind, einfach gekennzeichnet und registriert sein, damit sowas einfach also, nicht so einfach passieren kann.
Bei natürlich. Hunden ist man da ja wahnsinnig hinterher. Also ne, so ein Hund ohne Hundemarke, ohne Leine, einfach nur in einem Park, da hat man ja gleich gefühlt einen Strafzettel an dran so und gechippt und keine Ahnung was und bei anderen Tieren halt dann nicht. Weiß gar nicht, ob das bei Katzen so ist.
Da tut sich gerade was. Also das Tierschutzgesetz wird ja gerade überarbeitet. Der Entwurf kursiert auch schon in der Szene. Also ich habe ihn auch schon und darf auch meinen Senf dazu abgeben. Werde ich natürlich auch tun. Wäre ja schön blöd, wenn nicht. Und da ist auf alle Fälle das Thema Kennzeichen, Registrierungspflicht genannt, wobei erstmal nur für Hund und Katze.
Mhm.
Inwiefern das dann am Ende wirklich zum Gesetz kommt, weiß ich jetzt nicht. Da will ich jetzt also auch nicht zu viel behaupten oder versprechen. Aber da tut sich ein bisschen was. Ich persönlich, und da bin ich nicht alleine, also auch die großen Tierschutzverbände setzen sich eigentlich dafür ein, dass letztendlich jedes Tier, was in Menschenobhut lebt, gekennzeichnet und registriert werden müsste. Und rein theoretisch würde das auch gehen. Dann kommen immer die Argumente der Gegner oder der Skeptiker, sagen wir lieber mal, ja, damit könnte man aber auch nicht kontrollieren. Ich kann nichts kontrollieren mit einem Gesetz. Es gibt so viele Gesetze, die wir haben, und ich kann sie nicht unbedingt immer kontrollieren. Aber ich kann damit eindeutig ein Signal setzen als Gesetzgeber und als Gesellschaft. Und ich kann natürlich das Ganze eindämmen.
So ist das. Sie haben es angesprochen, Ihr Mann ist gerade auf einer Tagung. Sie sind auch viel, nicht nur hier in der, mit der Pflege und Obhut beschäftigt, sondern sie reden auch gut und viel und es geht viel und überall um Tier- und Artenschutz. Sie haben Elmshorn angesprochen.
Jeder Einzelne kann etwas bewegen. Natürlich muss ich einen gewissen Charakter mitbringen und ich muss natürlich eine gewisse Spielfeld haben, natürlich. Aber auch die ganz kleinen Sachen funktionieren. Und ich habe anscheinend über die Jahre hier, über die Arbeit irgendwie anscheinend es geschafft, einen Rahmen zu finden, wo man mir zuhört und wo man gerne mit mir im Austausch ist, sodass ich ja vor einigen Jahren zur ehrenamtlichen Tierschutzbeauftragte des Landes ernannt wurde. Sehe ich als große Ehre an, auch wenn viele, die mich persönlich gut kennen, sagen, warum hast du das denn jetzt auch noch gemacht? Und ja, ich habe mich ein Stück weit damit übernommen. Ich habe das Amt trotz allem jetzt letztes Jahr noch mal verlängert, weil ich sehe, ich kann damit etwas bewirken und vielleicht ein bisschen auch an den Hebeln mitrückeln, wo es mal notwendig wäre. Und es ist eine gute Zusammenarbeit mit dem Ministerium und ich erreiche damit natürlich noch mal andere Zielgruppen, als wenn man das rein über eine Privatinitiative macht.
Was sind da so die Themen? Also wo sozusagen, wozu beraten Sie dann das Land? Geht es dann da nur um Stadttauben, um Wildtiere? Was sind?
Also mein Schwerpunkt sind Wildtiere und Haustiere. Für den Bereich Nutztiere gibt es einen Kollegen, den Dr. Schäper, der das jetzt betreut. Da bin ich auch ganz froh, weil ich habe zur Nutztierhaltung eine ganz klare Meinung. Das ist aber eine aus dem Bauch raus Meinung. Und wenn man so einen anhabt, sollte man schon auch sachlich-fachlich daran gehen können. Und das wäre einfach ein viel zu großer Radius, den ein Ehrenamt gar nicht abdecken kann. Generell ist ein Ehrenamt eigentlich für den Bereich schwierig, gibt aber auch gute Gründe, so ein Amt nur als Ehrenamt zu besetzen. Auch das ist sicherlich ein großes Thema, worüber man diskutieren könnte. Hat aber auch, wie gesagt, Vorteile, das rein als Ehrenamt zu machen. Aber natürlich fehlt eigentlich die Zeit, um es noch mal zielstrebiger anzugehen. Genau, aber meine Schwerpunkte sind natürlich aus meiner Expertise heraus schon mal Wildtiere und auch Haustiere, also Hund, Katze, Maus oder Python.
Ja. Was eben der Mensch sich zum Teil so als Haustier hält. Wie viele Tiere beherbergen Sie denn hier im Moment? Und verliert man da manchmal so ein bisschen den Überblick?
Ja, da, also vor allem ich bin ja leider nicht mehr in der alltäglichen Tierpflege immer betraut. Also heute, ja, einfach weil wir jetzt auch gerade aufgrund von Krankheitsausfällen Personalmangel haben. Gut, den haben wir eigentlich immer, aber jetzt haben wir ihn erst recht. Und deswegen habe ich heute Morgen als erstes um 6 die Hasenkinder gefüttert. Und das ist auch mal ganz schön, dass ich diesen Bezug zur Basis nicht verliere. Aber tatsächlich gibt es Tage, da denke ich mir so, ach was, wir haben da hinten in der Kammer einen Mäusebussard sitzen. Deswegen bin ich froh, dass mein Mann sozusagen hier, wir sind ja eine Doppelspitze. Ich leite die Einrichtung so mehr aus dem administrativen Bereich raus, kümmere mich um die politische Arbeit, um die Gremienarbeit, um solche Veranstaltungen wie gestern. Und mein Mann hat sozusagen den Hut auf, was die Tierpflege angeht. Und ich vertrete ihn, wenn er nicht da ist. Von daher kann es sein, dass ich auch mal nicht unbedingt immer genau weiß, wie viele Tiere wir jetzt genau da haben. Von daher schätze ich jetzt mal, dass wir aktuell ungefähr 300 Tiere haben. Im Jahr haben wir, also letztes Jahr waren wir wieder roundabout 2500 Tiere, die hierher gekommen sind. Mhm. Dazu zählt auch das todkranke Eichhörnchen, was noch am selben Tag stirbt. Dazu zählt aber auch den Seeadler, den wir wieder auswildern konnten. Mhm. Dazu zählt der Teppichpython, der dann jahrelang hier bleibt. Dazu zählt der Waschbär, der 2 Wochen später schon in einen Wildpark vermittelt werden konnte. Also die Vielfalt ist sehr groß.
Mhm. Wir kommen noch kurz zum Problem Personal. Sie haben schon gesagt, Sie haben Hauptamtliche, die hier ein bisschen Geld bekommen. Kann man sich denn auch ehrenamtlich hier engagieren oder als, was ist das dann, Bufti-Wufti?
Ja, also wir haben ein kleines Team an Hauptamtlichen, weil wir der Meinung sind, eine Einrichtung wie diese geht nur hauptamtlich. Es ist eine gewisse es ist eine eindeutige Verbindlichkeit notwendig. Wir müssen klar wissen, wie sind die Schichten besetzt. Wir brauchen eine Sachkenntnis. Also zumindest in der Tierpflege brauchen wir Fachpersonal, das einfach weiß, was es tut. Das heißt, in der Tierpflege setzen wir nur bedingt freiwillige Helfer ein. Da kommt es immer so ein bisschen auf die Erfahrung, auf die Dauer, wie jemand uns begleiten kann an. Es ist nicht so, dass wir es gar nicht machen, aber in der Regel unterstützen uns freiwillige Helfer, die wir zum Glück haben, weil ohne das würde es auch nicht gehen. Wir haben jetzt gerade Antje da, die freitags vormittags immer vor ihrer Arbeit kommt, die hilft uns bei Haus- und Hofarbeiten. Das ist eine tolle Unterstützung. Wir haben regelmäßig an den Wochenenden Helfertage, wo unsere Perle Christiane, die auch freiwillige Helferin ist, sozusagen unsere freiwilligen Helfer koordiniert. Und da machen wir dann so Hauruck-Aktionen. Ein neues Gehege aufbauen, ein Gehege umbauen, Aufräumarbeiten, Gartenarbeiten, Renovierungsarbeiten im Haus, alles Mögliche. Und das ist eine tolle Truppe, die natürlich immer auch ein bisschen variiert. Mal kommt jemand Neues dazu, mal muss jemand leider wieder abspringen. Aber das macht Spaß. Vor allem, so bin ich ja auch gestartet. Also ich bin damals auch als freiwillige Helferin gestartet. Und von daher freue ich mich zu sehen, dass andere dem jetzt so ähnlich da jetzt mitmachen und dass sowas getragen wird. Trotz allem geht das Ganze hier nun durch dieses kleine, feine, hauptamtliche Team. Wir sind seit Anfang an FEJ-Stelle. Wir haben jetzt auch gleich in Folge, das ist nämlich mein Folgetermin, Einsatzstellen besucht. Da kommt die FEJ-Betreuerin vom Träger. Und da geht es dann erst darum, dass unsere aktuelle FEJ-lerin einmal einen Rundgang macht. Und dann sitzen wir zusammen und besprechen, wie läuft so. Und dann geht es weiter. Momentan laufen gerade auch die Bewerbungen für den nächsten Jahrgang. Also FEJ ist ein fester Bestandteil hier. Was mich auch immer freut, weil ich damals zwar FEJ nicht gemacht habe. Das gab es damals gerade erst ganz frisch. Und da waren alle Plätze ausgebucht. Ich habe FSJ gemacht, was ein ganz wichtiger Baustein meines Lebenslaufs ist. Also ich mag dieses Jahr nicht missen. Ich habe viel gelernt, ich habe viel mitgenommen, wäre beinahe in den sozialen Bereich gegangen, aber das war wirklich ein kostbares Jahr. Von daher freue ich mich für jeden, der ein FEJ machen kann. Es gibt leider viel zu wenig Einsatzstellen.
Was glauben Sie, Ihre Kinder wachsen ja hier so mit auf? Machen die das später mal auch oder denken die so, ne, Hauptsache weg vor den ganzen Tieren?
Die werden jetzt 10, da ist also noch viel Spielraum. Mir als Mutter ist es natürlich wichtig, dass sie einen Weg einschlagen, der sie glücklich macht. Ich erwarte überhaupt nicht, dass sie das hier machen. Ich bin manchmal hin und her gerissen, denke mir so, mach bitte was anderes, wo du nicht so viel Stress hast, wo du vielleicht ein bisschen besser verdienen kannst. Auf der anderen Seite würde es mich auch freuen, wenn sie natürlich in unsere Fußstapfen treten. Das sollen die beiden selber entscheiden. Tatsächlich ist es so, die sind hier groß geworden. Für die ist das natürlich völlig normal. Wir hatten auch tatsächlich schon so Erlebnisse, dass Klassenkameraden sich verabredet haben und dann kam raus, die haben sich nicht mit einer meiner beiden Töchter verabredet, sondern die wollten Tiere gucken. Und da war die Enttäuschung groß. Mhm. Und da muss man natürlich auch beide Seiten erreichen und verstehen. Ich erkläre dann meinen Kindern immer, naja, hört mal, ihr werdet hier in einem Bereich, in einem Rahmen groß, wo andere Kinder neidisch sind. Mhm. Für euch ist das normal. Also ihr müsst es nicht nur persönlich nehmen. Und den Kindern sage ich aber auch, also wir können jetzt gerne uns das ein oder andere Tier angucken gehen, aber hier sind auch Menschen.
Ja.
Also man kann da schon so Steinchen ins Rollen bringen, die dann immer größer werden. Und die Kinder, wie gesagt, die haben ihre Lösungsansätze. Die sind im Zweifel unbequem für uns Erwachsene, die eingespielt sind. Aber
ja, und manchmal ist es ja auch wirklich so, dass wir, wenn wir jetzt an Tier- und Artenschutz denken, ist ja genauso wie mit Klima und allem, dass uns Erwachsenen der Spiegel vorgehalten werden muss, weil wir es ja offenbar manche Dinge einfach gar nicht begreifen oder denken, nö, haben wir ja schon immer so gemacht, ja, wird ja irgendwie gehen. Also ich denke jetzt nur ans Wetter, ne? Die Landwirte hier sagen, es hat seit Oktober gefühlt jeden Tag geregnet. Wir haben jetzt Februar, es hat im Februar doppelt so viel geregnet wie letztes Jahr um diese Zeit. Das sind ja auch Bedingungen, die wir durch, wie wir mit Natur und Tier umgehen, einfach auch so schaffen, ne?
Ja. Das Schöne bei den naturpädagogischen Angeboten finde ich auch, wir können den Kindern Hoffnung geben. Ich hatte letztens das Erlebnis mit meiner 10-jährigen Tochter, die ist in Tränen ausgebrochen, als wir einen Tierfilm geguckt haben und es um die Fischerei ging und es ein Seelöwe gesehen werden konnte, der in einem Fischernetz gefangen war und wahrscheinlich dort verendet ist. Sie hat bitterlich geweint und ich habe gemerkt, hier geht es wirklich an die Substanz, weil ihr in dem Moment klar wurde, einen Tag vorher hatten wir über Checker Tobi was über Klimawandel gehört, das hat sie schon sehr beschäftigt, sie wollte nie wieder Auto fahren, ich trinke sowieso nur noch Biomilch, aber auch das stellt sie schon in Frage, was ich richtig gut finde, dass sie mich da auch in Frage stellt und mein Verhalten. Ich soll ja ein Vorzeigemodell sein und von daher darf sie mich kritisch sehen. Es wird bestimmt nicht besser in den nächsten Jahren, aber gerne eingeladen. Da habe ich natürlich mein Kind da so, ja, die ist jetzt 10, die lernt jetzt, wie die Welt anscheinend tickt und dass es nicht alles rosarot ist und dass es leider keine Einhörner gibt. Von daher sind diese naturpädagogischen Angebote so gut, um den Kindern zu zeigen, doch, wir können was tun. Mhm. Und wenn ich so an meine eigene Jugend denke, 80er Jahre, saurer Regen, Tschernobyl, Ozonloch, auch wir dachten damals, die Welt geht unter. Also bei Tschernobyl, da war ich knapp 14, da habe ich gedacht, jetzt sterben wir alle. Ja. Ich war wirklich, für mich war Endzeitstimmung. Und was soll ich sagen, das Ozonloch ist kein Thema mehr oder nicht mehr das Thema. Tschernobyl ist zum Glück immer noch Thema, deswegen finde ich es unfassbar, dass wir wieder über Atomkraft nachdenken, also die zu nutzen für Energiezwecke, ganz abgesehen von der Waffenindustrie. Aber auch saurer Regen, also man kann ja sehen, ne, Seeadler ist zurückgekommen, die Otter kommen zurück, also Arten, die zu meiner Jugend fast ausgestorben waren, sind wieder da. Das heißt, die sind ja nur da, weil wir Menschen geschnallt haben, wir müssen was tun. Ja. Und das möchte ich gerne den nachfolgenden Generationen, die jetzt mit Klimawandel und all dem zu tun haben und denen das, glaube ich, echt manchmal den Boden unter den Füßen weg, sagen, lasst uns nicht aufgeben, lasst uns am Ball bleiben. Wir haben es mit verbockt, aber lasst uns gemeinsam und von daher seid so mutig und haltet uns den Spiegel vor die Nase, das müssen wir aushalten.
Sie geben sich so wunderbar kämpferisch. Gibt es irgendwas, wo Sie jetzt schon sagen, die 12 Jahre, die wir das hier machen, das macht mich wahnsinnig stolz, dass wir das geschafft haben?
Ja, also einmal macht mich stolz, wie viele junge Menschen wir hier begleiten konnten, die ihre Ausbildung hier gemacht haben und zu denen wir auch Kontakt haben und wo ich sehe, unsere Philosophie wird weitergetragen. Das macht mich stolz. Gar nicht mal, weil ich das geschafft habe, sondern weil man das gemeinsam geschafft hat. Und genau, dann macht mich natürlich jedes Tier, was wir auswildern konnten, stolz. Oder was heißt stolz? Freut mich einfach. Und ich sehe, es geht um jedes einzelne Tier. Natürlich würde ich drüber nachdenken, wenn ich von 100 Tieren nur eins auswildern könnte. Dann müsste man das Ganze vielleicht mal in Frage stellen. Aber der Schnitt ist ja deutlich höher. Mhm. Ja, und stolz macht mich persönlich natürlich auch, dass ich, was ich anfangs gesagt habe, wenn ich so dran denke, wie war ich mit Anfang 20 und wie bin ich jetzt mit Anfang 50, was konnte ich bewirken? Und da muss ich einfach, ist jetzt vielleicht sehr persönlich und ein bisschen pathetisch, da muss ich meiner Mutter einfach mal Danke sagen. Meine Mutter hat mir das vorgelebt. Meine Mutter hat sich immer eingesetzt, sie hat immer den Mund aufgemacht. Und das als alleinerziehende Mutter, ich sag immer, wenn sie manchmal so an sich zweifelt, nee Mama. Du hast es geschafft, dass ich ein glücklicher Mensch bin, der seine Passion gefunden hat, der sie ausleben kann und der andere mitziehen kann. Und das ist ein Schatz, so stressig das Ganze manchmal auch ist.
Das ist ein perfektes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass wir vorbeikommen durften. Ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht gleich noch mal eine ganz kurze kleine Runde gehen.
Dass wir
einmal süße Waschbären angucken.
Das machen wir.
Und ansonsten, wer ehrenamtlich sich engagieren will.
Am besten eine E-Mail schreiben.
Mhm.
Findet man auf der Webseite, haben wir eine extra Rubrik mithelfen oder Mitarbeit und da steht dann auch die E-Mail-Adresse und freuen wir uns, jeden willkommen zu heißen. Das Einzige, was ich vielleicht sagen kann und das nicht falsch verstehen, bitte nur volljährig. Also wir würden gerne Kinder auch als Helfer mit einbinden, aber dafür fehlt uns das Personal, was die Kinder betreut. Es soll ja auch sinnvolle Hilfe sein.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.